Regionen im Südwesten und in Städten wie La Rochelle, Montauban und eben Nîmes stellten die Hugenotten sogar die Mehrheit und forderten immer selbstbewusster ihr Recht auf freie Religionsausübung ein. Dieses Erstarken der hugenottischen Bewegung traf die französische Monarchie in einer Zeit der Schwäche. Heinrich II. War im Sommer 1559 bei einem Turnierunfall ums Leben gekommen. Sein kränklicher Sohn Franz II. Starb 1560 im Jugendalter. Franz' jüngerer Bruder Karl IX. Wurde mit nur 10 Jahren französischer König. Keinem dieser Herrscher gelang es, den Frieden im Land zu wahren, und so entluden sich die konfessionellen Spannungen zwischen 1562 und 1598 in insgesamt 8 Kriegen, in denen sich königliche, katholische und hugenottische Truppen auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden. Offene militärische Konflikte wechselten sich mit Phasen ab, in denen ein brüchiger Frieden herrschte. Bis es Heinrich IV. 1598 mit dem Edikt von Nantes gelang, dem Glaubenskrieg ein Ende zu setzen. Auch die unzähligen Gewalttaten innerhalb der Bevölkerung hörten nun erst einmal auf. Zu den fürchterlichsten zählt, neben der Michelade in Nîmes 1568, das Blutbad während der Bartholomäusnacht im August 1572, als in ganz Frankreich mehrere tausend Hugenotten ermordet wurden. Wie sind diese Exzesse zu erklären? Die Drahtzieher hinter der Bartholomäusnacht, so nahm man lange Zeit an, seien König Karl IX. Und seine Mutter Katharina von Medici gewesen. Doch diese Auffassung ist in den vergangenen Jahren korrigiert worden. Viel wichtiger als eine solche Einflussnahme der Krone waren die konfessionellen Spannungen auf lokaler Ebene. Wobei es kaum möglich ist, politische, soziale und religiöse Motive voneinander zu trennen. Dem Religiösen wohnte in dieser Zeit stets etwas Politisches, dem Politischen stets etwas Religiöses inne. Schon die Worte, mit denen man im Frankreich des 16. Jahrhunderts die Reformation beschrieb, verraten, wie bedrohlich diese neue Dimension religiöser Abweichung wirkte. Pestilenz, Geschwür, Infektion, Seuche, Krebs. Fast immer wurde in Metaphern von Krankheit, Tod und Verderben über die Reformation gesprochen. Die Krankheit religiöser Spaltung hatte, so die Wahrnehmung, den gesellschaftlichen Körper befallen und drohte ihn zu zerstören. Auch Franz I., in dessen Regierungszeit Beginn und Ausbreitung reformatorischer Ideen in Frankreich fielen, wählte drastische Worte. Wenn einer der Arme meines Körpers von dieser Krankheit infiziert wäre, würde ich ihn mir abschneiden. Und wäre eines meiner Kinder davon befleckt, ich selbst würde es opfern. Diese Wahrnehmung wurde durch eine weit verbreitete Furcht vor der Apokalypse noch verstärkt. Nicht wenige Zeitgenossen im Frankreich der Religionskriege waren fest überzeugt, dass noch zu ihren Lebzeiten das jüngste Gericht beginne. Die Furcht vor einer nahenden Endzeit und das radikalisierende Potenzial dieser Erwartung drückten sich im geflügelten Wort aus. Bereitet euch vor, denn Gott wird bald kommen. Doch die Zeit, sich vorzubereiten, wurde knapp. Und sowohl Katholiken als auch Hugenotten sahen Erlösung und Seelenheil durch den konfessionellen Gegner massiv bedroht. Für die Katholiken etwa waren hugenottische Gebetsräume innerhalb der Stadtmauern untragbar. Man unterstellte den Hugenotten, Sodomie zu praktizieren, also Tiere zu schänden, Inzest zu treiben, Ehebruch zu begehen und Kinder zu ermorden und versuchte alles, um die Ausübung der Gottesdienste zu unterbinden. Berichte über Hugenotten, die neben Katholiken bestattet und dann von den katholischen Angehörigen wieder ausgegraben und über die Mauer des Friedhofs geworfen wurden, sind eher die Regel als die Ausnahme. Die kanadisch-amerikanische Historikerin Natalie Zemon Davis hat diese Taten als Rites of Purification beschrieben, als Riten der Reinwaschung. Vielfach stand hinter den Ausschreitungen der Wunsch, das politische Gemeinwesen religiös zu säubern.